Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Moderatoren, falls ihr nicht angetreten.
Das sind voll wir am Sein, wollte ich grammatikalisch korrekt den Leuten entgegenschallmeiern.
Ja, das und sowas hat Abitur.
Ich erinnere mich dunkel.
Gut. Also Sie merken schon, Sie hören 2 auf 1. Die ein oder zwei Leute, die sagen, die beiden ertrage ich nicht. Jetzt ist der Moment zum Abschalten.
Die merken doch nichts mehr.
Einfach, das ist, einfach nachher wieder einschalten.
Du meinst für den, der
ich wollte jetzt gerade so eine
Überbrückung
schaffen.
Für den, der gemeldet hat.
Ja, genau. Für alle anderen, herzlich willkommen. Ja. Wir haben eine ganz normale 2-auf-1-Sendung gebaut. Wir haben ein Thema. Dieses Thema lautet Brücke.
Das ist soweit richtig. Und worüber möchtest du jetzt mit mir sprechen? Über Zahnersatz?
Nee, Zahnarzt ist ja immer, also Zahnersatz, Zahnarzt ist ja immer noch so ein Thema für mich. Ich bin ja gebranntes Kind. Was ich schon alles beim Zahnarzt erlebt habe, da könnte ich ein Buch mitschreiben, was keiner lesen will, weil es wirklich eklig wäre.
Jetzt, das klingt jetzt so wie Angabe. Man denkt so, ja, der Oswald, wir alle waren ja mal beim Zahnarzt und es hat mal ein bisschen wehgetan. Ich kenne einige von den Geschichten, die möchten Sie nicht zum Frühstück hören. Nee. Das ist, wir haben uns gerade mit unserer Kollegin über True Crime unterhalten. Das ist irgendwie, ich würde sagen,
True Pain.
Ja, True Pain oder True Disaster. Das ist vielleicht, glaube ich, auch vielleicht ein neues Genre, was wir gerade erfunden haben. True Disaster-Podcast.
Genau. Ja.
Shit happened, we talk about it oder so. Warum nicht? Gibt es bestimmt morgen.
Ja. Es gibt ja alles als Podcast quasi.
Ja, alles. Gibt es schon alles?
Also fast. Also lass mich so sagen. Ja. Jetzt gibt es ja irgendwie KIs, die in der Lage sind, Texte zu schreiben. Es gibt irgendwie KI-Stimmen, die in der Lage sind, Texte so vorzustellen, als wären es echte Menschen. Also wenn jetzt nicht irgendjemand eine KI und eine Software drauf ansetzt, alles als Podcast zu machen, ist er selber schuld.
Naja, es gibt, sagen wir mal so, es gibt ein Problem bei den KIs, die Sachen schreiben.
Ja.
Oft, also die meisten Informationen sind noch falsch oder sehr viele Informationen sind falsch. Allerdings stimmt es natürlich nicht, dass es die Leute stört. Nee, also genau. Es gibt ja auch viele Podcasts, in denen die Informationen zum Großteil nicht so wahnsinnig gut überprüft werden.
Alles, was in den sozialen Medien unterwegs ist, ist jetzt ja auch nicht unbedingt quer recherchiert, um es mal vorsichtig
zu
sagen.
Genau. Natürlich, die Ausnahme sind die Podcasts in der ARD Audiothek. Das möchte ich, Sie können jetzt Ihren Puls auch wieder runterfahren. Also was Sie hier von uns bekommen, ist natürlich hochqualitativ, aber das ist ja auch nur ein Bruchteil von dem, was es tatsächlich an Podcasts gibt. Ja,
die Audiothek ist geil, mit der Mediathek hatte ich gestern Abend so meinen Spaß. Aber egal. Jetzt kommt Crazy Town Butterfly und was wir zum Thema Brücke wirklich mit Ihnen vorhaben und wie ich vielleicht dieses Problem über Brücke, um die neue Serie gucken zu können, das erfahren Sie gleich.
Das ist ja spannend.
Naja, geht so.
Das ist ja total spannend.
Cliffhanger für Arme. Aber ein guter Song.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Brücke.
Und im Gleichschritt über eine Brücke laufen, das ist eine ganz schlechte Idee. Eine so schlechte Idee, dass diese Idee sogar gesetzlich verboten ist. Also nein, die Idee nicht, aber es umzusetzen. Der physikalische Hintergrund dazu, den wollen wir heute klären.
Für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind ja Brückentage eine richtig tolle Sache. Also 1 bis 2 Urlaubstage nehmen und damit Feiertage optimal ausnutzen, teilweise ganze Monate nicht mehr zur Arbeit gehen. Gut, das war ein bisschen übertrieben.
Jahre.
Aber Achtung, darf man das überhaupt oder ist man da quasi schon mit einem Bein im Knast? Das besprechen wir mit Christian Solmecke.
Ist man nicht immer schon irgendwie mit einem Bein im Knast?
Also hier schon.
So, und wir wollen über die Luftbrücke sprechen, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg für Berlins Versorgung gesorgt hat. Sorgen Sie sich nicht, es wird eine schöne Sendung.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Und im Juni dieses Jahres ist es 75 Jahre her, dass die Berliner Luftbrücke eingerichtet wurde. Über diese Luftbrücke wurde Westberlin von den Alliierten über Monate mit allem versorgt, was eine Millionenstadt zum Überleben braucht. Wir haben jetzt das große Glück, mit Mercedes Wild zu sprechen. Sie hat als Kind die Berliner Luftbrücke miterlebt und erinnert seit Jahrzehnten an sie. Auch jetzt bei uns in 2 auf 1. Schönen guten Morgen, Frau Wild.
Hallo, Frau Wild.
Guten Morgen.
Frau Wild, wie alt waren Sie denn zu Zeiten der Berliner Luftbrücke?
7 Jahre zum Beginn.
Okay, 7 Jahre, das ist klein, aber offensichtlich ist das Alter, wo sich solche Erlebnisse ganz genau ins Gehirn einbrennen sozusagen. Haben Sie noch vor der Luftbrücke, haben Sie mitbekommen, dass die Vorräte irgendwann knapp wurden? Haben Sie die Sorgen der Erwachsenen mitbekommen oder selber gehabt?
Ja, die hatten wir. Die habe ich mitbekommen. Das Essen war sowieso schmal gewesen, also wenig. Es wurde alles aufgehoben. Jeder Rest wurde verwertet. Und meine Mutter, meine Großmutter, wir waren ja nur noch zu dritt, waren in großer Sorge, mich zu ernähren. Ich war unterernährt, stand auf der Liste zum Ausflug nach Westdeutschland.
Mhm. Frau Wild, jetzt sind wir ja zum Glück, leben wir in Zeiten, wo in unseren Breiten ganz selten wirklich Hunger erlebt werden muss. Sie haben ihn offenbar damals noch mitbekommen. Können Sie sich daran erinnern, was das für ein Gefühl war?
Also immer schön alles aufessen. Mhm. Dann wussten wir nie, wann es das nächste gab. Und wissen Sie, das große Glück war nachher, wir hatten während der Luftbrückenzeit eine Schulspeisung. Das war manchmal die einzige warme Mahlzeit, die wir bekamen als Kinder, ja. Und wir haben alles probiert. Jedes Grashalm wurde probiert. Und ich kann mich erinnern, dass meine Tochter mal vor 10 Jahren zu mir sagte, als ich einen Krümel anleckte und der mir nicht schmeckte, musst du denn auch immer alles probieren? Ja. Wissen Sie, das ist geblieben, ja, nichts wegwerfen und immer sehen, wo man das nächste herbekommt.
Ne? Wahnsinn. Und Sie haben gerade gesagt, Sie standen auf einer Liste, ausgeflogen zu werden nach Westdeutschland. Dann wurden stattdessen Vorräte eingeflogen. Aber wussten Sie das? Hatten Sie Angst, dass Sie von Ihrer Familie getrennt nach Westdeutschland geflogen werden mussten? Oder?
Ich hatte keine Angst gehabt davon. Ja. Hm. Denn meine Tante wohnte in der Schweiz und vor der Luftbrückenzeit kam dann manchmal ein Paket aus der Schweiz. Und da waren dann für uns Familie lebensrettende Essen drin, Nudeln und Schokolade und so, ne?
Und da war Ihnen klar, woanders ist es einfach besser.
Und da dachte ich, das ist das Land für Milch und Honig, was das nicht fließt. Also wirst du zur Tante Tete ausgeflogen, ne?
Ja. So, und dann kam Milch und Honig zurück nach Berlin und zwar dank der Luftbrücke. Können Sie sich erinnern, wie sich das rumgesprochen hat damals? Weil ich meine, man muss es ja auch erstmal mitbekommen haben. Und dann hing auf einmal Schokolade am Himmel. Also haben wir gehört.
Ja, die kam ja später mit Leutnant Halvers, hatte, für uns Berliner Kinder abzuwerfen. Nein, es waren ja Tag und Nacht wieder Flugzeuge über unserem Haus. Wir wohnten ja hier in der Einflugschneise von Tempelhof und nachts und tags und dann der Flugzeugabsturz hier 200 Meter entfernt, Luftlinie, der war ja auch zu hören nachts. Mhm. Und Sie merken, ich bin immer noch aufgeregt.
Klar. Ja.
Meine Lehrerin in der Schule, Fräulein Teupel, die hat uns aufgeklärt. Übrigens, wir hatten also 48 Kinder in der Klasse, ja.
Wow.
Die hat uns aufgeklärt, wie notwendig das ist. Und außerdem gab es ja auch eine freie Presse, Morgenpost, Tagesspiegel. Und dann dürfen wir nicht vergessen, Rias Berlin ist mit Rundfunkwagen durch die Gegend gefahren. Und die Leute waren ja wirklich, die Menschen waren ja darauf aus, Nachrichten zu erfahren, was in der Welt los war, ja. Und insofern wussten wir, dass es notwendig ist, dass diese Luftkorridore waren. Denn es kam ja ein für sich nicht ganz überraschend, die Blockade Berlins hier auf dem Wasserweg oder auf der Straße. Das war vorher schon im März, kann ich mich erinnern, waren schon mal die Wasserwege gesperrt. Also es wurde immer schon mal vorher ausprobiert, ja. Aber wir hatten natürlich keine Vorräte, ne?
Was ich mir so irre vorstelle, ist, ein paar Jahre vorher waren wahrscheinlich Flugzeuge noch was einen eher beunruhigt hat, irgendwie, wenn man Angst hatte, dass da eine Bombe abgeworfen wird oder so. Das hat einen Krieg erinnert. Und jetzt auf einmal ist das sowas Lebensrettendes und Positives. Gab es trotzdem Leute, die erstmal zusammengezuckt sind, wenn sie den Motorenlärm gehört haben? Oder war das sofort für alle klar, Gott sei Dank?
Nein, also ich habe furchtbare Angst gehabt.
Ah ja.
Ja, also konnte auch nachts nicht schlafen. Deswegen habe ich auch den Absturz gehört. Ne? Mhm. Ja, das Aufheulen der Maschinen Nein, es war zuerst eine große Beunruhigung. Ne? Aber es wurde ziemlich schnell aufgeklärt. Also gerade hier durch den Rias und so, dass es notwendig war. Ne? Aber das war natürlich nun die große Sorge, dass wir hier verhungern mussten. Ne? Mhm.
Ja? Und dann kam die Luftbrücke und Sie haben sich auch dran gewöhnt. Also ich meine, wir sind ja schließlich Berlin, man gewöhnt sich ja an so einiges.
Ja, wir haben uns daran gewöhnt. Also wir haben dann nachher diese andauernden Überflüge vermisst. Ja?
Ja.
Ja, und auch wir hatten ja damals noch im November Nebel zum Beispiel. Ja, das war die große Befürchtung, Nebel, wie kommen die Maschinen rein? Denn und dann war es wirklich, wenn man das über den Wolken hörte hier auf dem Schulweg, eine Beruhigung, dass da oben noch jemand langflog. Ne? Und dann war ja die große Aufheiterung für uns Kinder Fallschirme, ne? Die vom Himmel runterfuhren.
Ja, spannend.
Da hängt Schokolade dran, ja? War die lecker?
weiß nicht, ich habe nie einen erwischt. Also ob da nur Schokolade dran war, weiß ich nicht. Ich habe ja dann einen Brief geschrieben an meinen Schokoladenonkel. Ne?
Also hatten Sie denn auch irgendwann Kontakt zu Piloten von der Luftbrücke?
Also zu der Zeit nicht.
Mhm, aber also, später schon?
Später schon, 1972 hier war zum Beispiel hier der Leutnant Halvers inzwischen Commander vom Flughafen Tempelhof vom Amerikanischen geworden. Und da hat mein Mann dann Kontakt aufgenommen hin, weil ich ja doch den Brief, den Antwortbrief von ihm hatte. Ne? Ja,
toll.
Eine lebenslange Freundschaft daraus erstand, eine Familienfreundschaft.
Super.
Ja. Ja, und was wir damals nicht vergessen dürfen, wir waren ja feindlich, waren ja alle miteinander Feinde gewesen, ne? Wir haben den Krieg angefangen und das ist das große Wunder, dass uns dann die Westalliierten, also so, besonders die Engländer und die Amerikaner, also privat auch geholfen haben, ja? Dass diese privaten Spenden wie heute, ja, große in die Ukraine, ich beobachte hier mit einer private Spendenaktion aus den USA in die Ukraine, ja, hier zu, auch zum Teil zu den Flüchtlingen hier in Berlin, ja. Und wissen Sie, dieses Erlebnis von damals, das prägt mein ganzes Leben, ja.
Toll, und ich finde das super, dass Sie darüber sprechen und Leute darüber aufklären. Wunder gibt es vielleicht nicht immer wieder, aber zumindest gab es sie damals zur Zeit der Berliner Luftbrücke.
Vielen Dank, Frau Wild. Gerade eben haben wir mit Mercedes Wild gesprochen. Sie hat als 7-jähriges Mädchen die Luftbrücke in Berlin miterlebt. Im Juni gibt es das 75. Jubiläum der Berliner Luftbrücke. Wir wollen noch mal ein bisschen weiter darüber sprechen, und zwar über die politischen Hintergründe. Und das machen wir mit dem Politikwissenschaftler Bernd von Kostka vom Alliiertenmuseum. Der ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr von Kostka.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Also die Luftbrücke war nur nötig wegen der Blockade von Berlin. Wie kam es denn zu dieser Blockade?
Nun, Auslöser war sicherlich die Streiterei um die Währungsreform, die ja im Sommer 1948 in den Westzonen durchgeführt wurde und danach auf West-Berlin ausgeweitet werden sollte. Und nach langem Hin und Her hat dann schließlich die sowjetische Seite alle Land-, Wasser- und Schienenwege nach Berlin gesperrt.
Erzählen Sie uns noch ein bisschen was über den Streit. Also worum ging es da?
Es ging darum, dass in den zusammengelegten amerikanischen und britischen Zone, in der B-Zone, später in der Tri-Zone, eine eigene Währung eingeführt werden sollte, weil die alte Reichsmark eben diesen Zweck nicht mehr erfüllte. Mhm. Und ursprünglich war es gar nicht vorgesehen, West-Berlin dort zu integrieren. Und das war dann auf einmal doch auf dem Tablett. Und auch in West-Berlin gingen die Meinungen auseinander. Ost-Berlin war auch dagegen. Und dann hat die sowjetische Seite relativ zügig eine Gesamtwährung für Gesamt-Berlin eingeführt, und da war die westliche Seite dagegen, hat dann ihrerseits in ihren Zonen eine eigene Währung eingeführt, und wie gesagt, das hat sich hochgeschaukelt bis zur Blockade.
Mhm. Okay, jetzt ging es dann los mit der Luftbrücke, weil es mussten ja Lebensmittel in die Stadt reingeflogen werden. Wie wurde das geplant? Weil das war ja logistisch extrem aufwendig, und ich sag mal so, also so Flugbeobachtung wie heute an einem Großflughafen gab es damals ja noch nicht.
Nun geplant, man hat einfach mal angefangen. Also man hat einfach begonnen, erst einmal die eigenen militärischen Garnisonen der Westmächte zu versorgen. Und als dann klar war, dass die Westmächte in Berlin bleiben und sich durch diese Blockade eben nicht aus der Stadt werfen lassen, musste man auch die Berliner Bevölkerung versorgen. Wie ist das geschehen? Nun, man hat immer versucht, möglichst viele Flugzeuge zu requirieren, hat auch in Amerika und in England immer weitere Flugzeuge gefordert, diese auch bekommen. Größere Maschinen sind geflogen und der Magistrat hat einen Bedarf festgelegt und die Alliierten haben versucht, diesen Bedarf dann in der Stadt zu decken.
Wie war das überhaupt logistisch? Hatte man ausreichend Flughäfen? Hatte man vor allem, wie wollte man sicherstellen, dass es nicht zum Luftkampf kam? War das klar? Haben die Sowjets durchblicken lassen, dass sie zu diesem Äußersten nicht greifen würde? Oder was war das für eine Situation, das überhaupt auf die Beine zu stellen?
Also die Entscheidung, über die Luft zu fliegen, war relativ alternativlos. Okay. Nachdem alle Landwasser- und Schienenwege gesperrt waren, gab es nur noch einen einzigen Zugangsweg. Und das waren die Berliner Luftkorridore, die ja bis zur Wiedervereinigung dann existiert haben. Jeder, der mal nach geflogen ist, kennt das. Und diese Korridore sind damals im Dezember 1945 zusammen mit der sowjetischen Seite ausgehandelt und auch von der sowjetischen Seite unterschrieben worden. Mhm. Und ergo hat die sowjetische Seite in diesem Abkommen nicht eingegriffen. Auf den Landwasserschienenwegen gab es überhaupt keine Abkommen. Da konnten die Sowjetunion also diese Blockaden durchführen. Auf der Luft konnten sie das nicht, sonst hätten sie ein Abkommen gebrochen.
Und wie war das sozusagen mit Maschinen und Flughäfen und so? Das muss ja eben auch gestemmt werden, sowas, ne?
Das ist richtig. Die existierenden Flughäfen Tempelhof und den britischen Sektor Gatow waren natürlich am Limit, wurden ertüchtigt. Es wurden extra Start-Landebahnen gebaut. Und der dritte Flughafen in Tegel ist in einer Rekordgeschwindigkeit letztlich von 3 Monaten.
Wow, und auch sowas konnten wir mal in 3 Monaten Flughäfen bauen.
Jetzt hör doch mal auf.
Berlin konnte das mal, 3 Monate Flughäfen bauen. Das war mal unsere Kernkompetenz, aber die haben wir wohl leider verloren.
Glaube ich auch. Immer.
Auf jeden Fall haben da auch sehr viele Berliner mitgearbeitet. Etwa 19.000 Berliner haben dort im Dreischichtsystem den Flughafen gebaut und ein sehr hoher Prozentanteil davon waren auch Frauen.
Aha, okay, also das hat damals funktioniert. Herr Koska, Sie haben gerade Kernkompetenz erwähnt. Ihre Kernkompetenz ist ja die Luftbrücke. In diesem Jahr gibt es eine Ausstellung zur Luftbrücke. Was gibt's denn dort zu sehen bei Ihnen im Museum?
Also es wird eine Freilichtausstellung sein und die ist zusammen mit 2 anderen Museen entstanden. Und zwar federführend ist dort das Luftwaffenmuseum Gatow, das Alliiertmuseum ist dabei und auch das Museum in Karlshorst.
Wow.
Und diese Freiluftausstellung findet auf dem Ehrenhofplatz, also vor dem Haupteingang im Flughafen, vor dem Flughafen Tempelhof. Mhm. Und wir behandeln die Spaltung der Stadt von 45 bis 49, deren sichtbarer Ausdruck ja eben die Blockade war.
Fantastisch. Also wir sprachen über die politischen Umstände der Berliner Luftbrücke mit Bernd von Koska, Politikwissenschaftler vom Alliiertenmuseum. Und Sie werden in diesem Jahr noch viel von der Luftbrücke hören. Denken Sie dran, wo Sie es als erstes gehört haben, möchte ich an dieser Stelle sagen. Dankeschön. Wir wünschen Ihnen ein schönes Jubiläumsjahr.
Ich danke auch.
Vielen Dank, Herr Koska. Tschüss.
Vor fast einem Jahr startete Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine. Bereits 2014 hatte Russland nach einem Angriff die Krim annektiert. Die Ukraine will die Halbinsel zurückerobern und die Krimbrücke spielt dabei eine zentrale Rolle. Ist eine Rückeroberung in der aktuellen Lage überhaupt denkbar? Und was würde danach passieren? Das besprechen wir mit dem politischen Korrespondenten Denis Trubetskoy. Schönen guten Morgen.
Hallo, Herr Trubetskoy.
Guten Morgen.
Herr Trubetskoy, warum ist die Krimbrücke strategisch so wichtig in diesem Krieg?
Die Krim ist ein wichtiges Aufmarschgebiet für die Russen in die Südukraine, unter anderem in die teilweise besetzten Bezirke Cherson und Saporischschja. Und die Versorgung der russischen Truppen auf der Krim und dann der Weiterschub der Logistik eben in die Südukraine verläuft vom russischen Festland aus eben über diese Brücke. Und da spielt in erster Linie die Eisenbahnbrücke eine große Rolle, aber auch die Autobrücke, die im letzten Sommer teilweise beschädigt worden ist durch eine Sabotageaktion. Also sie ist wirklich unfassbar wichtig und diese Wichtigkeit ist nicht unterzubewerten, sage ich mal.
Ich meine, über die Brücke muss der Nachschub kommen wahrscheinlich. Heißt das, wer die Brücken hält, der hält dann auch im Prinzip die Krim?
Mehr oder weniger. Und deswegen ist es so wichtig für die Ukraine eigentlich, dass man eine andere Brücke, die sogenannte Landbrücke, die jetzt neu besetzten Gebiete im Süden der Ukraine mit der Krim verbindet, also dass die Ukraine jetzt diese Landbrücke zerstört mit einem erfolgreichen Angriff. Das wäre für die Ukraine einfach auch unfassbar strategisch wichtig. Also wenn die Ukraine sozusagen vorher Kontrolle über die Krimbrücke hat und dann eine erfolgreiche Gegenoffensive im Süden der Ukraine durchgeführt hat, dann ist die Krim halt in einer sehr, sehr schwierigen, also dann sind die Russen auf der Krim in einer unfassbar schwierigen strategischen Situation.
Wie ist es denn aktuell mit der Krimbrücke? Das heißt, die Ukraine hat Kontrolle über diese Brücke oder wie wird die Brücke überhaupt beschützt? Weil ich meine, so ein Sabotageakt ist ja durchaus denkbar bei einer Brücke. Ich meine, die hat Pfeiler, die fällt irgendwann um.
Was damals im letzten Oktober, glaube ich, also ich verliere schon so ein bisschen Überblick über die Zeit in diesem Krieg, passierte, war, dass in einem LKW, dass halt einfach ein LKW explodierte auf dieser Brücke früh morgens. Und sowas ist nie auszuschließen. Also natürlich ist die Brücke jetzt mit allen möglichen Flugabwehrsystemen, die Russland hat, geschützt, weil sie eben so wichtig ist. Aber ja, so richtig mit mit Raketen die Brücke zu erreichen, das kann jetzt die Ukraine noch nicht wirklich. Dafür bräuchte sie Raketen mit einer größeren Reichweite. So ein Drohnenangriff kann die Brücke jetzt nicht wirklich zerstören. Und übrigens auch die Raketenangriffe, also mit einem einzigen Raketeneinschlag die Brücke zu zerstören, ist schwierig. Aber ja, also wie gesagt, also die Ukraine, also wir wissen nicht, ob die Ukraine wirklich hinter dieser Sabotageaktion im letzten Jahr steht. Vermuten das aber natürlich.
Klar.
Die Ukrainer sind hier ziemlich kreativ und ich glaube, die Russen sind diesbezüglich schon durchaus besorgt.
Das ist ja aus meiner Sicht betrachtet eine sehr komische, fast schon perverse Situation. Also jetzt ist die Ukraine dabei, sozusagen die eigentlich ukrainische Infrastruktur der Krim, die jetzt aber mittlerweile von den Russen schon lange besetzt ist, irgendwie anzugreifen. Ich meine, die Invasion der Krim hatte ja nun eine riesige Symbolwirkung, hat ja auch irgendwie so ein bisschen die Grundlage gelegt für das, was dann später passiert ist. Wenn jetzt die Ukraine die Krim zurückerobern sollte oder erstmal diese Brücke, was passiert dann? Was würde Putin dann machen? Rastet er dann nicht völlig aus?
Also erstens, was man, glaube ich, hier auch sehr deutlich klarstellen muss, die Krimbrücke ist keine ukrainische Infrastruktur. Mhm. Die Krimbrücke wurde erst nach der Annexion gebaut.
Ah, okay.
War ein Prestigeprojekt Wladimir Putins. Deswegen war der Angriff auf die Krimbrücke, also diese Sabotageaktion, auch symbolisch.
Auch symbolkräftig, na klar.
Ja. Das war unfassbar symbolkräftig. Was passiert dann? Wir können, glaube ich, darüber nur wirklich spekulieren. Was ich wirklich nicht glaube, trotz aller Aussagen hier in Kiew, ist, dass die Ukraine eine sehr große Militäroffensive auf der Krim so richtig planen. Mhm. Erstens sind sie davon wirklich sehr weit entfernt militärisch. Zweitens sprechen wir hier möglicherweise von blutigen Kämpfen, unter anderem in den Bergen. Hier entsteht die Frage, ob die ukrainische Armee wirklich fähig ist, in Bergen zu kämpfen. Was die Ukraine aber wirklich gerne erreichen würde, ist eben die Krim logistisch in eine Art Blockade zu bringen. Das ist mehr oder weniger wahrscheinlich. Also ich sage jetzt nicht, dass ich davon ausgehe, dass das wirklich passiert, aber das ist nicht undenkbar. Und da muss Russland sich überlegen, was es macht, weil also so eine richtige Grundlage, ich weiß nicht, für einen Atomschlag oder was auch immer, gibt es da nicht. Aber so richtig versorgen kann man die eigenen Truppen dann auf der Halbinsel auch selbst nicht. Und da eröffnen sich, glaube ich, realistischerweise auch gewisse diplomatische Optionen, die jetzt vielleicht nicht bedeuten würden, dass die Ukraine irgendwie die Krim gleich zurückbekommt. Aber wie gesagt, also hier könnten sich gewisse Türen eröffnen. Und ich glaube, das ist mehr die wirkliche Strategie, die hier Kiew verfolgt.
Über die Bedeutung von Krim und Krimbrücke sprachen wir mit dem politischen Korrespondenten Denis Trubetskoy. Vielen Dank und ja, einen schönen Sonntag für Sie.
Dankeschön, Trubetskoy.
Ciao. Vielen Dank auch von mir. Schönen Sonntag.
Und wir wollen jetzt zu einem Thema kommen, was uns persönlich sehr betroffen macht und Sie wahrscheinlich auch. Es geht um Suizid, aber es geht jetzt vor allem auch um die Berichterstattung darüber oder um die Nicht-Berichterstattung darüber. Wir wissen, dass es viele Medien in Deutschland gibt, die weitlich jede Art von Mord, Katastrophe und so weiter ausgestalten und zelebrieren. Aber wenn beispielsweise jemand von einer Brücke springt, dann wird das so nicht vermeldet in den Nachrichten, weil es den sogenannten Werter-Effekt gibt, der also Menschen dazu bringt, wenn sie hören, dass andere so etwas Schlimmes getan haben, das dann auch nachzumachen. Darüber wollen wir sprechen und das machen wir mit dem Psychologen Michael Thiel, den Sie aus unserer Sendung schon gut kennen. Schönen guten Morgen, Herr Thiel.
Hallo, Herr Thiel.
Guten Morgen, Gewalt.
Herr Thiel, 10.000 Suizide jedes Jahr allein in Deutschland. Warum passiert es denn immer wieder, dass es zu erhöhten Suizidraten kommt, wenn der Suizid zum Beispiel eines berühmten Menschen in der Öffentlichkeit besprochen wird?
Das gibt es tatsächlich schon ganz, ganz lange. Deswegen auch Werther-Effekte. Mhm. Also 1774 hat er den Leiden des jungen Werthers geschrieben, wo der junge Werther sich eben aus Siebeskummer umgebracht hat. Und danach kam wirklich eine riesen Suizidwelle dann auch schon damals so. Und das geht bis Kurt Cobain und sogar Robert Enke, der Torwart, der sich suizidiert hat, kam danach auch nachweislich viel mehr Suizide als normalerweise. Also warum? So. Das eine ist, Menschen, die auch ich so erlebt habe in der Praxis, die suizidal sind, für die ist es so, da verengt sich deren Blickfeld und haben am Ende haben sie immer so das Ziel, so, ich muss dieses elendige Leben nicht mehr lange aushalten, ich werde dann irgendwann Schluss machen und dann habe ich meine Ruhe und habe auch und belästige auch das Umfeld nicht mehr und dann ist alles gut. So. Und da kann so eine so eine Meldung, womöglich noch von irgendeinem Promi, der besonders affin ist dann auch für diese Zielgruppe, das sind meistens Jugendliche dann, und der kann sozusagen das Tröpfchen so oben drauf geben und nach dem Motto, wenn der das macht, dann mache ich es auch. Und jetzt kommt's, wenn dann, ich sag's einfach mal, Bildzeitung und Co. so blöd sind und dann auch noch detailliert darüber schreiben, wie er es genau gemacht hat, womöglich auch noch auf der Titelseite und noch mit Bildchen und sowas, und dann ist sozusagen der Anreiz, das genauso zu machen, extrem hoch. Deswegen, und dann mache ich erstmal den Mund zu, sagt der Deutsche Presserat, er kann nur Empfehlungen geben, aber zu sagen, Leute, wenn ihr schon drüber berichtet, dann wirklich ganz kurz, nicht auf der Titelseite, nicht detailliert, nicht mit Fotos, sondern wirklich nur als Meldung. Jo, und die Bildzeitung hat damals schon gesagt, nur aus einer Empfehlung, aber halten wir uns wieder dran.
Okay, wenn jetzt man sozusagen wegen eines Promis oder wenn das sozusagen der entscheidende kleine Punkt ist, wenn man sagt, ja, dann mache ich es eben jetzt oder dann mache ich es eben so. Ist es dann aber, um diesem Promi irgendwie nah zu sein, oder ist das, weil man eben doch lange Zeit so noch eine gewisse Unentschlossenheit hat und dann kommt, ist das der entscheidende Punkt, wo man sagt, na gut, jetzt habe ich hier eine Vorlage, dann nutze ich die einfach?
Eher Letzteres, also bei, ich sag mal, bei eher etwas Älteren wird es Letzteres sein, so, jetzt habe ich wirklich eine Vorlage, wir müssen auch noch über Internet und Co. reden, da gibt es ganze Chatrooms über Suizidalität und wie du das am besten machen kannst, weil nebenbei sich selbst umbringen ist nicht so einfach, ne? Man, also glaubt mir, also da muss man schon ziemlich genau wissen, was man da so tut, sonst landet man schwer verletzt irgendwo in der Notaufnahme. Bei Jüngeren aber, also nehmen wir jetzt Kurt Cobain und so damals, die sich mit so einem Künstler, mit so einem Star identifizieren, die machen es dann zum Teil wirklich auch aus, wenn ihr so wollt, aus Liebeskummer oder, ja, wie du gesagt hast, sie machen nachher zu sein, das kann sein.
Jetzt hört man ja immer wieder, zumindest hier in Berlin, ganz oft von einem Notarzteinsatz bei der S-Bahn, bei der U-Bahn, ja, und so weiter. Und da kann man sich schon denken, dass es sich oft dabei um Fälle handelt, wo sich Menschen vor einen Zug geworfen haben. Das denken sich doch aber auch Menschen, die Suizidgedanken in sich tragen, oder?
Also, und trotzdem macht es einen Unterschied, offenbar.
Ja, offenbar. Also woran liegt denn das?
Was jetzt? Welchen Unterschied dazwischen?
Naja, dass die Leute ja auch wissen, sehr wahrscheinlich hat sich ja da jemand umgebracht. Und trotzdem ist das anscheinend nicht so ein Trigger, als wenn man es ausgesprochen hat, ne?
Ja, also dieses... Also wenn ich in der U-Bahn sitze, mir geht's ja dann aus und dann heißt es ja Personenschaden oder Personen im Gleis, so heißt es hier in Norddeutschland, dann wird mir auch ganz komisch, aber ich bin Gott sei Dank so stabil, dass ich dann, mich berührt, dass ich denke an diesen Menschen, der sich dann wahrscheinlich suizidiert hat, denke an die Angehörigen und dann ist aber auch wieder gut. Mhm. Dann gibt's aber so andere, nochmal, die nicht so stabil sind oder die vielleicht, ich wiederhole es nochmal, vielleicht schon mit dem Gedanken spielen, dieses Elend, das will ich mir nicht länger antun, dieses Leben, und ich spiele schon mit dem Gedanken, die trägt das noch mehr. So nebenbei, ne, meine Erfahrung aus der Psychiatrie, wenn jemand dann den Vorsatz gefasst hat, ich will mich dann und dann suizidieren, und dann wird er auf einmal ganz fröhlich, dann wird er auf einmal ganz happy, weil er weiß, ich muss es nicht mal so lange aushalten. Und dann geht das zum Wochenendurlaub, man nimmt mal so Probewohnen. Und das Probewohnen war dann auch das letzte Wohnen und dann bringt er sich manchmal um. So.
Jetzt haben Sie gesagt, wir wollen noch über das Internet sprechen. Ich möchte das gleich aber nochmal verknüpfen mit dem Gegenteil. Ich nehme an, dass das wenn man in solchen Foren abhängt und sich gemeinsam darüber austauscht, wie man das machen sollte, dass das wahrscheinlich die Chance eher erhöht, dass man es dann irgendwann macht. Wohingegen, wenn man sich Hilfe sucht und zu jemandem wie Michael Thiel geht und sagt, hör mal, ich habe da diese Gedanken, aber eigentlich weiß ich möchte das gar nicht, oder da sind Kinder, Verwandte, Freunde, was weiß ich, dass man dann eine bessere Chance hat, rauszukommen. Und, ja, und vielleicht das gleich verknüpfen auch mit, wie gut kann man Menschen helfen, die schon vielleicht auch etwas weiter in so einem Prozess drin sind.
Den kann man nicht allen, aber es gibt so einen Psychologenschnack, und der ist wahr, vor jedem vollendeten, also durchgeführten, erfolgreichen Suizid steht ein nicht geführtes Gespräch. Also du bringst dich eigentlich nur dann um, ein Tüdelchen, wenn du das Gefühl hast, du bist sowieso für alle eine Last und das ist für die Welt besser, wenn du nicht mehr da bist, für deine Familie und so weiter und so fort. Und dann beißt du, und da muss man vorsichtig sein, da beißt du alle drumherum, die dich eigentlich lieb haben. Beißt du weg, willst deine Ruhe haben. So. Und da, Leute, da muss jeder von uns achtsam sein und da muss er angesprochen werden. So. Und keinen Schiss davor haben und dann wirklich sagen, ich mache mir jetzt Sorgen, ich habe Angst, und sag ehrlich, hast du das Gefühl, du willst nicht mehr leben, hast du das Gefühl, du schaffst es nicht mehr, dann sag es und dann holen wir zusammen uns Hilfe. So. also wirklich den Mut haben, das anzusprechen, weil man das Gefühl hat, der zieht sich so zurück, der wird so merkwürdig, also irgendwie komisch und dann ran. Also da hat jeder von uns eigentlich auch die Verpflichtung dazu.
Also achten Sie aufeinander, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, mit jemandem über das Thema reden möchten, finden Sie Hilfe bei der Telefonseelsorge. Die Telefonnummern lauten 0800 111 0111 und 0800 111 0222. Über den Werteeffekt sprachen wir mit dem Psychologen Michael Thiel. Wenn Sie mehr von ihm hören wollen, dann können Sie das in seinem Podcast tun, Psychologen beim Frühstück. Herr Thiel, vielen, vielen Dank und einen schönen Sonntag für Sie.
Danke. Und vielleicht ein paar Kollegen von der Boulevardpresse dann doch nochmal die Anregung. Ihr richtet ja viel Schaden an mit solchen Berichten. Denkt euch doch einfach was Krasses anderes aus. Macht ihr sonst doch auch oft genug.
Das Netz, liebe Hörerinnen und Hörer, ist voll mit Optimierungs- und Perfektionierungsspinnern. Wie kann ich mein Leben möglichst effizient gestalten? Aber am Anfang eines jeden Jahres gibt es so Artikel, die für uns alle relevant und interessant sind. Da geht es nämlich darum, wie ich meine Urlaubstage möglichst effizient nutzen kann, um mit Hilfe von Brückentagen ganz, ganz viel Freizeit aus Feiertagen und eben meinen Urlaubstagen rauszuholen. Aber darf ich meinen Urlaub eigentlich nach Lust und Laune verteilen? Und was passiert, wenn das alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Unternehmen machen, haben wir dann Werksferien. Das besprechen wir jetzt mit dem Anwalt für Medienrecht Christian Solmecke von der Kanzlei Wildebeuger Solmecke. Wunderschönen guten Morgen, Christian.
Hallo, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Darf man als Angestellter grundsätzlich seine Urlaubstage so verteilen, wie man gerne möchte?
Also grundsätzlich, du hast ja einen gesetzlichen Anspruch auf Urlaub und dann kannst du erstmal einreichen, was du als Urlaub haben möchtest. Also deine Wünsche darfst du mitteilen, aber der Arbeitgeber, der muss natürlich den konkreten Wunsch berücksichtigen, aber nicht unbedingt genehmigen, denn wie ihr es schon richtig gesagt habt, auch die anderen haben Anspruch auf Urlaub und da muss zwischen allen gerecht verteilt werden, wer welche Tage nehmen darf.
Okay, und wenn ich das jetzt so baue, wie viele das hier am Jahresanfang in irgendwelchen Artikeln im Netz empfehlen.
Brückentagsrechner und so.
Genau, Brückentage optimal nutze. Darf ich das erstmal grundsätzlich, also auch meine, ich sag mal, 5 bis 6 Wochen Urlaub im Jahr in Einzeltage stückeln, damit es möglichst lang wird?
Grundsätzlich kannst du das machen und auch die Brückentage eben nehmen. Und wenn die anderen Mitarbeiter gar nicht auf die Brückentage gehen, dann wird das auch klappen. Dann okay. Soll der Chef das möglichst berücksichtigen.
Okay, das heißt, er ist gehalten, das zu berücksichtigen, wenn er meint zu können. Jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es einige Fälle gibt, wo dann du und deine Kolleginnen und Kollegen beschäftigt sind, weil der Chef sagt, nee, wir können nicht auf dich verzichten an den Brückentagen und der Arbeitnehmer sagt, das ist doch pure Schikane, oder?
Ja, genau. Und dann kommt es halt, genau zum Streit. Und da muss dann berücksichtigt werden, ob irgendwelche betrieblichen Gründe dagegen sprechen. Betriebliche Gründe, das könnten zum Beispiel sein, dass jetzt gerade besonders viele Aufträge reinkommen. Dann kann es eine Urlaubssperre sogar geben, wenn jetzt außergewöhnlich viele Aufträge reinkommen. Und dann gibt es natürlich noch die sozialen Gründe. Da geht es um die Abwägung zwischen den Mitarbeitern untereinander.
Christian, jetzt glaube ich oder möchte ich annehmen, dass wenn man mit so einer Nummer erstmal vor Gericht landet, ist doch das Klima zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer relativ vergiftet, oder? Kommt man aus so einer Sache da wieder raus oder ist dann der nächste Prozess so ein Arbeitsvertragsaufhebungsprozess, Abfindungsdingsbums?
Also ganz ehrlich, in der Praxis sind Klagen rund um Urlaub zum Glück eher die Seltenheit. Da einigt man sich meistens im Betrieb, denn man will ja gerade nicht den Betriebsfrieden stören. Mhm. Aber ansonsten gebe ich euch recht, wenn man deswegen klagt, ist der Ärger nachher groß.
Betriebsfrieden ist auch ein echt schöner Name. Wie oft ist es denn so, dass nicht gesagt wird, du darfst nicht Urlaub nehmen, weil es kommen so viele Aufträge rein, sondern weil verdammt nochmal alle Leute an diesem Freitag Urlaub nehmen wollen? Und was macht man dann? Lost man dann, um sicher zu sein als Arbeitgeber?
Nee, zum Glück losen muss man nicht. Und es gibt hier auch keine Seniorität. Man kann also nicht sagen, der ist besonders lange schon im Betrieb, deswegen kriegt der hier als erstes seinen Urlaub durch, sondern man schaut als erstes, wer von den Arbeitnehmern hat schulpflichtige Kinder und wie viele schulpflichtige Kinder hat er? Das ist die eine Abwägungsfrage. Hat man so viele kleine schulpflichtige Kinder, kann man ja nur im Urlaub beispielsweise oder in den Ferien Urlaub nehmen. Mhm. Und dann schaut man, wer hat noch einen Ehegatten, der ebenfalls einen Job hat, denn der muss sich ja abstimmen und dann würde man ja nie zu zweit in Urlaub fahren können. Also das sind diese Abwägungen, die zuvorderst geklärt werden müssen, wenn man nach der Sozialauswahl geht, wer darf Urlaub kriegen und wer nicht.
Müssen diese Kriterien offengelegt werden? Also muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer erklären, warum er ihm den Urlaub nicht genehmigt oder kann er einfach denken, na, den finde ich blöd, kriegt er nicht Edge-a-Badge und das war's?
Nee, er muss die Kriterien selbstverständlich offenlegen, denn ich muss mich zur Not auch dagegen wehren können und ich muss das überprüfen können, ob mir hier der Urlaub zu Unrecht verweigert worden ist. Also insofern wird das glasklar präsentiert werden. Da herrschen ja klare Regeln im deutschen Recht.
Ich weiß nicht, ob das fair ist. Also wir in Partnerschaften mit Kindern, wir sind ja schon versorgt, ja, aber der kinderlose Single, der erst jemanden kennenlernen muss beim Rave am Brückentag oder so, also ich bin nicht sicher, ob da nicht doch noch irgendwie mal vor das Bundesverfassungsgericht oder so. Aber erstmal sprachen wir über das, was aktuell gilt.
Also ganz kurz. Und wir sprachen an einem Sonntag früh. Wolltest du noch mal kurz erwähnen?
Natürlich. Wir sprachen über Brückentage und wie man sie nutzen kann mit Anwalt für Medienrecht Christian Solmecke von der Kanzlei Wildeburger Solmecke, der als Selbstständiger ja sowieso selbst und ständig arbeitet, wie das Sprichwort sagt. Dankeschön, Christian.
Vielen Dank, Christian. Schönen Sonntag.
Guten Sonntag. Ciao, ciao.
Tschüss.
Mann, alles ist verboten. Also wirklich, irgendwie mit einem Zweitakter durchs Umweltschutzgebiet ist verboten, verkehrt rum in der Einbahnstraße ist verboten und jetzt kann man nicht mal im Gleichschritt über eine Brücke laufen. Auch verboten in Deutschland. Aber wieso ist das ein Unterschied, ob ich jetzt im Gleichschritt oder frei nach Schnauze so im Junke-Schlurfgang über eine Brücke laufe? Das wollen wir mit Florian Eigner besprechen. Er ist Physiker, freier Journalist, Autor und Wissenschaftsredakteur der TU Wien. Sein aktuelles Buch heißt Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl. Schönen guten Morgen.
Hallo Eigner.
Hallo, guten Morgen.
Herr Eigner, was passiert denn, wenn man im Gleichschritt über eine Brücke läuft?
Ja, was hier passiert, ist das, was man ein Resonanzphänomen nennt. Und das ist etwas eigentlich, was wir jeden Tag spüren, bemerken können. Das ist eigentlich etwas vollkommen Normales. Resonanz heißt einfach, dass eine bestimmte Frequenz, ein bestimmter Takt eine extrem hohen Energieübertrag ermöglicht. Wir können das zum Beispiel ausprobieren, indem wir einfach einen Bleistift locker zwischen zwei Fingern nehmen. Wenn ich jetzt diesen Bleistift ungefähr waagrecht halte, ich halte ihn nicht so fest, sondern so ganz locker, und jetzt bewege ich meine Hand rauf und runter, ganz langsam. Mhm. Was passiert dann mit dem Bleistift?
Ja, der wird immer größere Wege zurücklegen, sage ich jetzt mal.
Richtig, genau, aber er bleibt ungefähr waagrecht. Ja. Es passiert eigentlich nichts Aufregendes mit diesem Bleistift. Wenn ich aber jetzt immer schneller rauf und runter bewege, dann beginnt er zu wackeln.
Ja.
Und je nachdem, wie fest ich ihn halte, werde ich feststellen, dass ich irgendwann dann mal eine Geschwindigkeit erreiche, wo der ganz heftig zu schwingen beginnt. Und dann bemerke ich aber, wenn ich dann meine Hand noch etwas schneller, wirklich rasend schnell rauf und runter bewege, dann macht dieser Bleistift irgendwann diese Zitterbewegung nicht mehr mit und sein Wackeln wird wieder weniger. Was wir hier sehen, ist ein Resonanzphänomen. Es gibt eine bestimmte rauf und runter Wackelgeschwindigkeit meiner Hand, die eine maximale Antwort des Bleistifts nach sich zieht. Und
okay.
Bei der Brücke ist es auch so. Ein Gebäude hat auch eine bestimmte Schwingung oder verschiedene Schwingungen. Und jetzt kann es sein, dass eine große Zahl von Soldaten über so eine Brücke drüber marschiert und versehentlich, unglücklicherweise, genau im Gleichschritt diese Frequenz erwischt, die zur Brücke passt.
Das bedeutet aber doch, eigentlich müsste es gar nicht verboten sein, im Gleichschritt drüber zu laufen, sondern nur im Gleichschritt mit einer bestimmten Frequenz drüber zu laufen.
Das ist vollkommen richtig.
Aha.
Man könnte sich da lustige Experimente vorstellen. Angenommen, wir haben eine neue Brücke eröffnet. Wir könnten natürlich jetzt mal 1000 Mann vom Militär abkommandieren und sagen, ihr läuft jetzt einen ganzen Tag lang in ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten im Gleichschritt über diese Brücke. Und wir probieren jetzt mal aus, was die kritische Frequenz für diese Brücke ist. Und genau diese Geschwindigkeit verbieten wir dann. Alles andere ist erlaubt.
Okay,
das
also
können wir tun.
Jetzt fällt mir Tom und Jerry ein. Da gibt es immer die Ameisenarmee. Wenn die kommen, gibt es immer... Und wenn die irgendwo auf irgendwas drauflaufen, alle hintereinander, dann fängt es immer so riesig an zu schwingen, dass auch Tom irgendwann anfängt, in die Luft zu fliegen. Passiert sowas Lustiges dann auch mit der Brücke?
Naja, bei einer Brücke kann es auch sehr unlustig ausgehen. Und das, also mir ist kein Fall bekannt, wo durch marschierende Menschen da wirklich etwas Schlimmes ausgelöst wurde. Aber etwas Ähnliches ist tatsächlich passiert. Und zwar 1940 in den USA bei der Tacoma Bridge. Das war eine Brücke, die war neu gebaut. Und was man nicht bedacht hatte, ist, dass da viel Wind ist und der Wind, wenn der in eine Brücke reinfährt, kann dann Wirbel bilden und diese Windwirbel, die erzeugen dann auch einen gewissen Takt. Also der Wind bläst dann nicht gleichmäßig über die Brücke, sondern durch die Verwirbelungen entsteht so etwas wie ein Schlag des Windes auf die Brücke. Und dummerweise hatte man sich nicht überlegt, dass genau dieses Windschlagen die Frequenz der Brücke erwischt in diesem Fall. Und so hat der Wind dann die Brücke immer weiter aufgeschaukelt und die Brücke ist eingestürzt.
Das wollen wir natürlich nicht. Aber
deswegen verbieten wir jetzt Wind.
Genau, Wind wird auch verboten. Nee, was ich komisch finde, ist, es gibt doch dieses andere Phänomen, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wenn irgendwie eine Musik spielt, die so einigermaßen im Dreivierteltakt klatschbar ist, dass dann der ganze Saal tausende von Arbeitern dumm, 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 egal ob es Pop, Rock oder sonst was ist, da ist doch auch noch nie eine Halle eingestürzt. Warum nicht?
Ja, weil das wahrscheinlich zu wenig Energie hat, um eine Halle in Bedrängnis zu bringen. Aber wenn Sie dasselbe im Gartenhäuschen machen, wäre ich schon mal nicht mehr so sicher.
Okay, verstehe. Also Gott sei Dank haben wir große Hallen gemietet. Das finde ich gut für diese Veranstaltung.
Das wäre eine ausgezeichnete Idee, ja.
Warum es keine gute Idee ist, im Gleichschritt über eine Brücke zu laufen?
In bestimmten Frequenzen.
Ja, richtig. Aber es ist grundsätzlich verboten, weil die Frequenz kannst du ja nicht ausprobieren. Sonst wird es schwierig. Besprachen wir mit Florian Aigner. Er ist Physiker, freier Journalist.
Siehste, könnten die Leute nur besser rechnen, könnten sie auch so laufen.
Außerdem ist er Autor und Wissenschaftsredakteur der TU Wien. Sein aktuelles Buch heißt Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl. Herr Aigner, vielen Dank. Es war uns wie immer eine Wonne.
Danke.
Tschüss. Dankeschön. Ciao.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Brückentage.
Ich liebe Brückentage. Ein langes Wochenende. Ich chill bei meinen Möbeln. Hab Freizeit ohne Ende. Nur eins betrübt mich heftig. Ich ringe meine Hände. Ich habe Langeweile beim Starren auf die Wände.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.boxbach.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2.
Sven der Gockel. Schön.
Radio 1. Nur für Erwachsene.